Ja, guten Morgen. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu unserem Gottesdienst am dritten Advent. Macht den Weg frei, so ruft es uns der Prophet Jesaja im Wochenspruch aus dem Kapitel 40, Vers 3 zu. Bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe, der Herr kommt gewaltig. Den Weg bereiten, wenn das doch nur so einfach wäre. Manchmal suche ich Gott, aber der Weg scheint versperrt. Ich dringe nicht durch, vielleicht weil ich mir selbst im Weg stehe oder Steine im Weg liegen. Alles aus dem Weg zu räumen, was Jesu Kommen behindert, dazu fordert uns dieser dritte Advent auf. So hat es auch Johannes der Täufer getan. Mit seinem Ruf zur Umkehr, da hat er Jesus den Weg bereitet. Denn wo Jesus kommt, da wird die Welt heller und heiler. Vertrocknetes beginnt zu blühen, verschlossene Augen öffnen sich und es zeigt sich, was in den Herzen verborgen ist. Nichts soll dem Kommen Jesu entgegenstehen, weder Täler der Traurigkeit noch Berge der Selbstüberschätzung. Wie das gehen kann, davon hören wir nachher in der Predigt noch mehr. Jetzt kommt zunächst die Abkündigung.
Ja, auch von mir noch einen guten Morgen. Folgendes ist abzukündigen. Am Montag hier in Medenbach um 19.15 Uhr Gebetskreis und um 20 Uhr Kirchenchor. Am Dienstag ist hier in Medenbach um 10 Uhr CVM Krabbelgruppe und um 16.30 Uhr Konfirmandenunterricht. Am Donnerstag hier in Medenbach 19 Uhr CVM Tischtennis in der Sporthalle. Und am Freitag in Breitscheid um 9 Uhr Bibelwalking und um 17.30 Uhr CVM Jungschar und um 20 Uhr CVM Floorball. Herzliche Einladung zu den Gottesdiensten am kommenden Sonntag. In Breitscheid findet um 9.30 Uhr ein Gottesdienst mit Frau Dr. Martina Kirschhoff statt. In Medenbach wird um 11 Uhr ein Familiengottesdienst mit Krippenspiel des Kindergottesdienstes und der Konfis gefeiert. Frau Dr. Kirschhoff wird auch diesen Gottesdienst begleiten. Anschließend gibt es einen Fingerfood-Buffet. Der Kindergottesdienst würde sich freuen, wenn einige etwas zum Fingerfood-Buffet beisteuern würden, damit man anschließend gemeinsam noch etwas Zeit zusammen verbringen kann. Die Kollekte vom vergangenen Sonntag war für den Verband Evangelische Frauen in Hessen und Nassau erbeten und betrug 85 Euro. Für die eigene Gemeinde betrug die Kollekte 22 Euro. Ganz herzlichen Dank für alle Spenden. Gott segne die Verwendung der Gaben und die Gebenden. Die heutige Kollekte erbitten wir für die eigene Gemeinde. Hinweisen möchte ich noch einmal auf das Chormusical Sieben Worte vom Kreuz, das am 22. März 2026 in der Buderus Arena in Wetzlar aufgeführt wird. Flyer dafür liegen am Ausgang bereit. Ein kleiner Gedanke am Rande, ein Konzertbesuch lässt sich auch wunderbar verschenken für alle, die zum Weihnachtsfest etwas suchen, das verbindet und der Seele gut tut. Wir singen nun das erste Lied, Nummer 17, die Strophen 1 bis 3. Wir sagen euch an den lieben Advent.
Thank you.
Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich habe für heute keinen Eingangspsalm ausgesucht, wie das so üblich ist, sondern den Lobgesang des Zacharias. Der steht in Lukas 1, 68 bis 79. Sie müssten ihn jetzt da an der Wand haben, gell? Wunderbar. Wir wollen ihn in der gewohnten Weise miteinander beten und ich bitte Sie, die nach rechts eingerückten Verse zu übernehmen. Ich werde beginnen. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er ist seinem Volk zu Hilfe gekommen und hat es erlöst. So hat Gott es von jeher angekündigt, durch den Mund seiner heiligen Propheten. Einen Retter, der uns befreit von unseren Feinden und aus der Gewalt aller, die uns hassen. Ja, er hat an den Eid gedacht, den er unserem Vater Abraham geschworen hat, uns aus der Hand von Feinden zu retten. Und du, Kind, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden. Du wirst dem Herrn vorangehen und den Weg für ihn bereit machen. Darum kommt uns das Licht aus der Höhe zur Hilfe. Es leuchtet denen, die im Dunkeln und im Schatten des Todes leben. Es lenkt unsere Füße auf den Weg des Friedens. Kommt, lasst uns anbeten. Bekennen. Johannes der Täufer predigt, tut Buße, kehrt um, bereitet Gott den Weg. Ich will dir den Weg bereiten, mein Gott. Ich versuche gerecht zu leben, aber ich komme aus den Widersprüchen nicht heraus und verstricke mich in Schuld. Was ich tue und lasse, das geht allzu oft auf Kosten anderer. Trotzdem, ich will nicht aufgeben. Ich will das Gute suchen. Hilf mir, dir den Weg zu bereiten, Gott. Zeig mir deine Barmherzigkeit, die mich tröstet und stark macht. Ich rufe zu dir, Herr, erbarme dich. Evangelist Lukas sagt es uns im ersten Kapitel schon zu. Gott selbst ist erschienen mit seiner Barmherzigkeit. Gott macht gerade, was uneben ist. Wir leben aus seiner Gnade und aus seiner Kraft zur Veränderung. Darum lob singet Gott und erhebt seinen heiligen Namen. Sei mit euch. Wir beten. Gott, du kommst und willst bei uns wohnen in dieser Welt. Noch stecken wir mitten in unseren Vorbereitungen. Vieles ist noch nicht fertig und der Weg für dich noch nicht geebnet. Aber davon wirst du dein Kommen ja nicht abhängig machen, oder? Manchen kommst du vielleicht sogar ungelegen, denn du bist ja auch kein bequemer Gast. Du stellst Gewohntes auf den Kopf, du stellst unser Tun in Frage. Manche dagegen können es kaum erwarten, so wie die Kinder. Sie zählen die Tage und sind schon ganz gespannt. Und über allem, in allem und trotz allem ist die Vorfreude. Wir bitten dich, Gott, hilf uns, diese Freude über das Kommen deines Sohnes miteinander zu teilen. Lass diese Freude sich ausbreiten, unwiderstehlich und stark. Und zwar hier und jetzt in diesem Gottesdienst und in der Zeit, die uns noch bis Weihnachten bleibt und dann an Weihnachten selbst, wenn wir das Kommen deines Sohnes feiern, damit wir ihn mit offenem Herzen empfangen können. Das bitten wir in seinem Namen, im Namen Jesu, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben schenkt, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir hören die Schriftlesung.
Die Schriftlesung aus dem Buch des Propheten Jesaja steht im 40. Kapitel, die Verse 1 bis 8. Ich lese aus der Basisbibel. Jerusalem wird getröstet. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet herzlich mit Jerusalem, sagt über die Stadt, ihre Leidenszeit ist zu Ende, ihre Schuld ist restlos abgezahlt. Denn für all ihre Vergehen wurde sie vom Herrn doppelt bestraft. Eine Stimme ruft: Bahnt in der Wüste einen Weg für den Herrn. Ebnet unserem Gott in der Steppe eine Straße. Alle Täler sollen aufgefüllt werden, Berge und Hügel abgetragen, das wellige Gelände soll eben werden und das hügelige Land flach. Der Herr wird in seiner Herrlichkeit erscheinen, alle Menschen miteinander werden es sehen. Denn der Herr selbst hat es gesagt. Eine Stimme spricht: Verkünde. Ich fragte: Was soll ich verkünden? Alle Menschen sind doch wie Gras. In ihrer ganzen Schönheit gleichen sie den Blumen auf dem Feld. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, wenn der Wind des Herrn darüber weht. Nichts als Gras ist das Volk. Ja, das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt für alle Zeit. Selig sind, die das Wort Gottes hören und bewahren. Halleluja.
Lass uns auf Gottes Wort antworten, mit dem Bekenntnis unseres Glaubens und mit der ganzen Christenheit gemeinsam sprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Lassen Sie uns das nächste Lied miteinander singen, die Nummer 11, die Strophen 1 bis 3. Wie soll ich dich empfangen? Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, die ist mit uns, so wie Gott es uns verheißen hat. Amen. Ihr Lieben, habt ihr es auch schon einmal erlebt, dass euch jemand einen guten Rat gegeben hat? Vielleicht war das sogar ein wildfremder Mensch. Mir ist das mal so beim Einkaufen gegangen. Da hat mich jemand darauf aufmerksam gemacht, dass meine Tasche noch offen ist. Das wäre doch ein leichtes für jeden Dieb, mir mein Portemonnaie zu klauen, hat mir derjenige gesagt. Wie reagieren wir dann, wenn uns so etwas passiert? Die erste Reaktion ist vielleicht, was geht das diesen Menschen denn bitte schön an, dass ich vergessen habe, meine Tasche zuzumachen? Mir ist doch noch nie irgendwas gestohlen worden. Eine andere Reaktion könnte sein, wie gut, dass mich jemand darauf aufmerksam gemacht hat, dass meine Tasche noch offen ist. Ich habe das gar nicht gemerkt. Doch egal, wie unsere erste Reaktion auf diesen Hinweis ausfällt, wichtig wäre doch vor allen Dingen, dass man dann etwas tut, dass wir die Tasche zumachen und dann damit auch niemanden in Versuchung führen. Das ist eine vergleichsweise kleine Gefahr. Doch es gibt auch andere, größere Gefahren, die vielleicht auch noch schwerer zu erkennen sind und noch schwieriger zu beseitigen. Hören wir, wie Johannes der Täufer seine Mitmenschen auf so eine Gefahr aufmerksam macht. Ich lese den heutigen Predigttext aus Lukas 3, die Verse 3 bis 18, auch aus der Basisbibel. Johannes war der Sohn des Zacharias und lebte in der Wüste. Nun zog er durch die ganze Gegend am Jordan und verkündete den Menschen: Lasst euch taufen und ändert euer Leben. Gott will euch eure Schuld vergeben. So steht es im Buch des Propheten Jesaja. Eine Stimme ruft in der Wüste: Macht den Weg bereit für den Herrn, ebnet ihm die Straße. Jede Schlucht soll aufgefüllt werden und jeder Berg und jeder Hügel abgetragen. Was krumm ist, muss gerade werden und die unebenen Wege eben. Alle Welt soll sehen, dass Gott die Rettung bringt. Die Menschen kamen in Scharen zu Johannes heraus, um sich von ihm taufen zu lassen. Er sagte zu ihnen: Ihr Schlangenbrut, wer hat euch auf den Gedanken gebracht, dass ihr dem bevorstehenden Gericht Gottes entgeht? Zeigt durch euer Verhalten, dass ihr euer Leben wirklich ändern wollt. Redet euch nicht ein, Abraham ist ja unser Vater. Denn ich sage euch, Gott kann diese Steine hier zu Kindern Abrahams machen. Die Axt ist schon an die Baumwurzel gesetzt. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Die Leute fragten Johannes: Was sollen wir denn tun? Er antwortete: Wer zwei Hemden hat, soll dem eins geben, der keines hat. Wer etwas zu essen hat, soll auf die gleiche Weise handeln. Es kamen aber auch Zolleinnehmer, um sich taufen zu lassen. Die fragten Johannes: Lehrer, was sollen wir tun? Er antwortete: Verlangt nicht mehr, als in euren Vorschriften steht. Es fragten ihn aber auch Soldaten: Und wir, was sollen wir tun? Er antwortete: Misshandelt und erpresst niemanden, sondern gebt euch mit eurem Sold zufrieden. Das Volk setzte große Erwartungen in Johannes. Alle fragten sich: Ist er vielleicht der Christus? Johannes erklärte ihnen: Ich taufe euch mit Wasser, aber es kommt einer, der ist mächtiger als ich. Ich bin es nicht einmal wert, ihm die Riemen seiner Sandalen aufzuschnüren. Er wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Er hat die Worfschaufel in seiner Hand. Damit wird er sein Getreide gründlich aussieben. Den Weizen wird er in seine Scheune bringen, aber das Stroh wird er in einem Feuer verbrennen, das nicht ausgeht. Mit diesen und vielen anderen Worten rüttelte Johannes das Volk auf. So verkündete er die gute Nachricht. Liebe Geschwister, der Johannes, naja, das war schon ein etwas seltsamer Mann. Viele hielten ihn für einen Spinner. Er trug keine schönen Kleider, weil Mode ihm ganz einfach egal war. Er bevorzugte Kleidung aus Kamelhaar und die soll ganz schön kratzig sein. Man erzählt sich auch, naja, dass er Heuschrecken und wilden Honig aß. Er hatte keinen festen Wohnsitz, sondern lebte einfach irgendwo in der Wüste. Wie viele andere seiner Zeitgenossen aber war er davon überzeugt, dass in allernächster Zeit der Messias kommen würde. Es könnte nicht mehr länger dauern, denn die Zeit war reif. Und Johannes fühlte sich dazu berufen, seine Mitmenschen auf diese Zeit, wenn der Messias kommt, vorzubereiten. Und er sah, wie sie lebten. Er sah, wie sie miteinander umgingen. Und er war erschrocken. Ihm war klar, so wie die Menschen jetzt lebten, so konnten sie unmöglich den Messias empfangen. So böse, so hinterhältig, so achtlos gegeneinander, so gnadenlos, wie sie waren. Das konnte ja nur schrecklich für sie werden, wenn der Messias käme und sie so anträfe. Der würde dann keine Freude an ihnen haben und sie könnten auch von ihm nichts Gutes erwarten, so wie sie im Moment lebten. Dabei sollte der Messias, der Erlöser, doch kommen, um allen Menschen endlich das Heil zu bringen. Gerechtigkeit, Freiheit und Frieden. Und so tut Johannes, was er tun muss. Er warnt die Menschen davor, dass so wie sie leben, dass ihr Lebensstil falsch ist. Er möchte, dass sie bereit sind, wenn der Messias kommt. Der Johannes erhebt zwar den Zeigefinger, doch seine Motivation, das ist weder Besserwisserei, noch möchte er sich über seine Mitmenschen erheben. Er handelt und spricht aus Liebe zu ihnen, ganz klare und deutliche Worte. Johannes ist damit Erstaunliches gelungen. Er hat es damals wirklich geschafft, die Leute wachzurütteln. Sie waren betroffen und innerlich aufgewühlt. Man konnte es an ihren Gesichtern sehen, wie es in ihnen arbeitete. Der eine, der kaute, immer auf seinen Zähnen. Eine andere, die ist so unruhig von einem Fuß auf den anderen getrippelt. Und der nächste hatte ganz große, weit aufgerissene Augen. An vielen zog in ihrem Innern vorbei, was schlecht war, was nicht stimmte in ihrem Leben. Johannes hat ja auch, um das, was er sagen wollte, um sein Anliegen deutlich zu machen, richtig dick aufgetragen. Er hat es ihnen ganz dringend gemacht, ihr Leben zu ändern. Die Axt ist schon an die Baumwurzel gelegt. So drückt er es aus. Und nun? Nun geschieht ein Wunder. Zunächst bleibt es einmal still. Jede und jeder ist mit seinen eigenen Gedanken beschäftigt. Was die Menschen gehört haben, das müssen sie erst einmal verdauen. Und doch, keiner ruft, was können wir denn dafür? Oder, die da oben, die sind schuld. Oder, naja, die anderen da, die sind doch noch viel schlimmer als ich. Und es kommt auch kein, und die vielen Fremden, die bekommen alles. Alles umsonst und wir bezahlen dafür. Uns wird nichts geschenkt. Nein, Johannes hört keine Entschuldigungen und auch keine Selbstrechtfertigung. Es gibt keine ausgestreckten Zeigefinger, sondern nur ehrliche Rückfrage. Was sollen wir denn tun? Wie ist dem Johannes das gelungen? Wie hat er dieses Wunder geschafft? Wir erleben es ja täglich, dass Ermahnungen nichts nutzen und Warnungen ganz oft in den Wind geschlagen werden. Ihr Lieben, ist es vorstellbar, dass auch heute gut gemeinte Warnungen gehört werden? Im persönlichen genauso wie im politischen Bereich? Ist es wirklich denkbar, dass Menschen aus tiefer Betroffenheit und echter Sorge um ihre Zukunft ganz ernsthaft fragen, was sollen wir tun? Ist das möglich? Ich möchte dazu eine kleine Geschichte erzählen, die vor einigen Jahren in einer kleinen Stadt passiert ist. Könnte auch auf einem Dorf sein. Ich glaube, in einer Großstadt wird das eher weniger vorkommen. Und in dieser Geschichte spielt ein Polizeibeamter eine Hauptrolle. Von ihm wird erzählt, dass er mit den Gaunern und anderen echt johannäisch umgehen konnte und dadurch so manches Wunder vollbracht hat. Einmal hatte es eine Gruppe von Jugendlichen geschafft, so vielleicht ein bisschen älter als ihr, die gehen nämlich schon arbeiten. Also junge Menschen haben sich in der tagsüber offenen Kirche einschließen lassen. Sie hatten sich so gut versteckt, dass selbst die Küsterin beim Abschließen nicht gemerkt hat, dass sie noch da waren. Und dann haben sie in der Nacht ihr Unwesen in der Kirche getrieben. Die haben so richtig die Sau rausgelassen und manches ist dabei zu Bruch gegangen. Sie haben gewütet und überall lagen Bierflaschen und Zigarettenstummel herum. Als sie ihr Werk vollendet hatten, da konnten sie die Kirche verlassen, weil die von innen sich öffnen ließ. Als die Küsterin am nächsten Tag in die Kirche kam, naja, da hat sie fast einen Herzinfarkt bekommen, als sie das gesehen hat. Sie hat sich dann entschieden, den Dreck erst einmal nicht wegzuputzen und ist zur Polizei gegangen. Und da hatte ganz genau der richtige Dienst. Er sagte zu ihr, schließ wieder zu, lass erst einmal alles so, wie es ist, ich kümmere mich darum. Der Polizeibeamte hatte so eine Ahnung und nachmittags, da hatte er dann die ganze Clique, alles ihm bekannte junge Leute, bei sich auf dem Polizeirevier. Es war keine Vernehmung, nein. Er hat ihnen einfach nur erzählt, was passiert war. Eine saftige Strafe wegen Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung, Vandalismus und Verletzung der religiösen Gefühle anderer erwartete die, die diesen Schaden angerichtet hatten. Ganz zu schweigen von dem Ärger mit den Eltern und den Arbeitgebern. Er las ihnen die Anzeige vor, die er schon vorbereitet hatte. Und oh Wunder, er hörte keine Entschuldigung. Kein, ich war's gar nicht, das war der, ich war's nicht. Sondern er hörte nur die wirkliche Frage, was sollen wir jetzt tun? Und er, aufräumen und sauber machen. Zum Schreiner gehen und ihm sagen, er soll die Schäden reparieren bis Sonntag. Und fangt jetzt gleich damit an. Danach kam es nie wieder vor, dass in dieser Kirche wüste Sachen passiert sind. Liebe Geschwister, in 10 Tagen ist Weihnachten und es gibt noch so viel zu tun für das Fest. Jesus kommt auf die Welt, der Messias, der Gesandte Gottes. Er kommt, ohne dass wir dafür etwas tun müssen. Die Frage ist nur, wird er sich freuen, so wie er uns antrifft? So wie er die Welt antrifft? Was muss noch weggeräumt werden, bevor er kommt? Oder wie wir eben gesungen haben, wie soll ich dich empfangen und wie begegne ich dir? Advent und Weihnachten feiern wir jedes Jahr, auch dadurch, dass wir unsere Fantasie spielen lassen und es uns vorstellen. Was wäre, wenn er kommt, jetzt an diesem Weihnachten? Wie möchte ich ihn empfangen? Was kann ich tun, damit Jesus gerne bei mir ist? Wenn wir an Weihnachten Besuch erwarten, dann überlegen wir doch genau das, ganz praktisch. Und wenn es uns gelingt, dann werden wir und unser Besuch eine wirklich gute Zeit miteinander haben. Und wir können uns schon im Voraus auf diese gute Zeit freuen. Genau das war das Anliegen des Johannes. Er sorgte sich um seine Mitmenschen. Er wollte, dass sie wirklich eine gute Zeit hätten, wenn der Messias kommt. Es sollte doch eine Zeit des Heils, des Friedens werden und keine Bestrafung. Als die Menschen damals das verstanden hatten und fragten, was sollen wir denn tun? Da hatte Johannes ganz einfache Antworten. Wer zwei Hemden hat, soll dem eins geben, der keins besitzt. Und wer etwas zu essen hat, soll seine Mahlzeit mit Hungrigen teilen. So einfach geht's. Wissen Sie von jemandem in Ihrer Nähe, der in Not ist oder der nicht das hat, was zum Leben notwendig ist? Wie oft gebrauchen wir Ausreden, und da muss ich mich voll und ganz mit einschließen, Ausreden, um uns vor unserer Verantwortung zu drücken. Ich habe das auch schon gedacht. Wenn man dem etwas gibt, naja, der setzt das doch gleich in Alkohol um. Oder was soll das nützen? Das ist doch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber darauf kommt es eigentlich gar nicht an, ob es etwas nutzt, ob der andere würdig ist oder es verdient und ob ich ihn mag. Wenn wir das einfach tun, das Geben, dann lernen wir von uns weg und zum anderen hinzuschauen. Wir erfahren die Freude des Gebens. Und mir wird es doch trotzdem an nichts fehlen. Natürlich gibt es auch die komplizierten Fälle. Das waren damals beim Johannes die Zöllner. Denen war es schon zur Gewohnheit geworden, so ganz ordentlich in die eigene Tasche zu wirtschaften. Johannes sagte ihnen, auf keinen Fall, sagte er ihnen, dass sie kündigen sollen oder ihren Beruf aufgeben. Nein. Was er tut und was er sagt, ist ein ganz praktischer Tipp. Ihr habt eure Vorschriften und Tabellen, verlangt nur so viel, wie ihr fordern dürft und hört auf, die Leute übers Ohr zu hauen. Er stellt also nicht den Menschen in Frage, sondern nur ihr Handeln. Genauso antwortet er auch den Soldaten, die von seinen Worten betroffen waren und die zu ihm kamen, um seinen Rat zu holen. Denken wir nochmal drüber nach. Was Johannes ihnen antwortet, ist vielleicht ja sogar schon ein bisschen naiv. Plündert nicht und erpresst niemanden. Seid zufrieden mit eurem Sold. Es ist noch gar nicht so lange her. Zum Kriegshandwerk, da gehörte schon immer, dass Soldaten plündern, dass Frauen vergewaltigt und dass Zivilisten umgebracht werden. Das gibt es erst seit unserer Zeit. Jetzt hat es die internationale Gemeinschaft nach mühsamem Ringen geschafft, dass solche Begleiterscheinungen von bewaffneten Auseinandersetzungen geächtet werden. Das war früher vollkommen normal. Und was würde Johannes heute in unserer Zeit den anderen Berufsgruppen sagen, die wir so kennen und die es so gibt? Wenn sie mit dieser Frage zu ihm kommen, was sollen wir denn tun? Die Autohersteller, die ordentlich geschummelt haben? Die Landwirte, die merken, wie sie den Lebensraum der Tiere immer mehr zurückdrängen und doch nicht wissen, wie sie anders überleben können? Was würde er den Börsenmanagern sagen, denen es mehr um den Profit als um die Beschäftigten in den Firmen geht? Ja, und was würde er uns sagen, wenn wir ihn fragen? Was sollen wir denn tun? Keinen würde Johannes als Menschen in Frage stellen, keinen von uns. Nein. Er würde nur jede und jeden ganz praktisch auf die ihm eigenen Aufgaben verweisen, damit diese nicht im Unrecht, sondern Recht ausgeführt werden. Johannes war bewusst, dass der Messias, wenn er kommt, die Spreu vom Weizen trennt. Und es war ihm klar, das ist nicht meine Aufgabe. Er würde dem Messias nie vorgreifen. Und genauso wenig, wie es unsere Aufgabe ist, ein Urteil über andere zu fällen. Johannes' Aufgabe ist es, die Menschen damals aber eben auch uns heute auf das Kommen des Messias vorzubereiten. Und so fordert er jede und jeden Einzelnen von uns auf, das zu tun, was wir können und das, was notwendig ist, bis Jesus kommt. Für mich gehört dazu, allerdings nicht nur auf die anderen zu schauen, sondern auch zuerst einmal auf mich selber und mir nochmal die Frage zu stellen, die wir ja vorhin gesungen haben: Wie soll ich dich empfangen? Ich habe Ihnen dazu eine Karte mitgebracht. Die bekommen Sie nachher, wenn Sie am Ausgang mir die Hand geben und ich Ihnen einen gesegneten dritten Advent wünsche. Wie soll ich dich empfangen? Diese Frage steht auf der Vorderseite und auf der Rückseite, da steht, naja, eine Antwort, hoffe ich. Wie soll es Weihnachten werden bei mir? Vielleicht reicht es, wenn du still wirst, wenn du atmest, wenn du wartest, ob da jemand kommt, der dich schon lange sieht und liebt. Und plötzlich ist es Weihnachten. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre und regiere unsere Herzen in Jesus Christus. Amen. Ja, jetzt wir singen das nächste Lied, die Nummer 10, die Strophen 1 bis 3. Ja, lasst uns miteinander und füreinander beten. Herr Jesus Christus, du willst zu uns kommen in unser Leben, nicht nur um uns zu besuchen, sondern um zu bleiben. Aber uns fällt es schwer, dich aufzunehmen, weil noch so vieles im Weg ist. Lass uns all die unnötigen Hindernisse erkennen und dann hilf uns, sie wegzuräumen. Öffne uns die Augen, damit wir sehen, wie du bei unseren täglichen Entscheidungen und bei den Begegnungen mit anderen mitten unter uns sein willst. Schenk uns ein Empfinden dafür, dass du uns nicht nur in heiligen Räumen oder in besonderen Stimmungen begegnest, sondern auch dort, wo wir uns im Alltag der Menschen annehmen, die du uns über den Weg schickst. Herr, wir wissen, wie gering unsere Kräfte sind, die Traurigen zu trösten, die Hungrigen zu speisen, die Zerstrittenen zu versöhnen, ja, uns selbst zu versöhnen mit unseren Nächsten. Gib du uns die Kraft, unverdrossen füreinander einzutreten. Mache uns zu einer Gemeinde, die dir den Weg bereitet. Herr, du hast uns versprochen, in unser Leben zu kommen. Nun komm, zieh du mit deinem Heiligen Geist in unser Leben ein. Wir wollen dir unser Herz öffnen. Was uns persönlich bewegt, das wollen wir Gott in einem Moment der Stille anvertrauen. Und all das, wofür wir selbst keine Worte finden, das dürfen wir getrost in das Gebet hineinlegen, das Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lassen Sie uns noch die letzte Strophe singen von dem angefangenen Lied. War ich gerade verkehrt beim Vater Unser, ihr lieben Leute, oder? Ich habe gedacht, ich wäre verkehrt gewesen. Nee, war alles gut. Dann ist ja gut. Kann schon mal passieren. Mir ist schon alles Mögliche passiert. Ich habe schon beim Segen vergessen, wie es weitergeht, weil Konfirmanden so unruhig waren, ich da hingucken musste. Ich habe auch schon beim Glaubensbekenntnis die Zeile verwechselt. Alles schon vorgekommen. Aber wir sind ja alle Menschen und das ist so was Schönes, dass jedem mal was schiefgehen kann. Also die letzte Strophe, die vierte, mit Ernst um Menschenkinder. Ja, ich möchte an dieser Stelle schon allen einen gesegneten dritten Advent und eine restliche gesegnete Adventszeit wünschen. Das sage ich draußen nicht mehr extra. Eins möchte ich noch erzählen, nicht, dass Sie sich fragen, was ist denn hier los? Die hat ja so ein komisches Ding da an der Hand. Ich habe mich am Daumen operieren lassen. Das ist so eine Schutzbandage, damit deinem Daumen nichts passiert nach der OP. Damit Sie das auch wissen. Ich frage mich sowas immer, deswegen denke ich, ich erzähle es einfach mal. Ist nichts Schlimmes, ist nur Schutz. Ja, wir sind am Ende unseres Gottesdienstes angenommen und wollen uns für heute und den Rest der Adventszeit unter Gottes Segen stellen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr wende sein Angesicht dir freundlich zu und schenke dir Frieden. Amen.